Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bits & Bobs Brunch Club. Ich sitze heute tatsächlich wieder mal alleine im Studio, das heißt, es wird eine Folge nur mit mir. Aber ich habe mir gedacht, ich würde euch gern so ein bisschen meine Eindrücke von der OMR nochmal erzählen. Das heißt, wer OMR oder alles OMR-Relatete jetzt nicht mehr hören kann, das ist dann wahrscheinlich keine Folge für dich. Wen aber trotzdem irgendwie so die Behind-the-Scenes interessieren, noch einmal so ein bisschen mein Revue passieren im Sinne von, was ist das überhaupt? Zahlt es aus, dorthin zu fahren? Wie schaut es so mit den Kosten aus? Wie waren auch irgendwie so meine Eindrücke abseits, so jetzt einfach einmal mit ein, zwei Wochen sozusagen das Ganze sacken zu lassen? Dann seid ihr auf jeden Fall richtig und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. So, first things first. Was ist die OMR überhaupt und warum wird darum so ein Hype gemacht? Vielleicht das Wichtigste am Anfang, grundsätzlich OMR ist Online Marketing Rockstars, eine der größten Digitalagenturen in Deutschland. Und die veranstalten, ich kann jetzt gar nicht sagen, seit wann, es ist auf jeden Fall schon vor Corona, waren schon die ersten OMR-Veranstaltungen und Festivals. Es ist tatsächlich ein Festival, also es sind 70.000 Leute mittlerweile, die sich da auf der Hamburger Messe versammeln. In irgendeinem anderen Podcast habe ich gehört, dass Hamburg überhaupt nur Platz für 70.000 Gäste und Touristen auf einmal hat, also von den Hotelkapazitäten. Das heißt, Hamburg ist voll. Also es war auch so, ich bin jetzt das zweite Mal in Folge auf die OMR gefahren und die Stadt ist, ja, voll. Das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Also von Hotels, also spontan dorthin zu fliegen oder zu fahren, funktioniert nicht. Ich bin tatsächlich letztes Jahr das erste Mal inspiriert durch meine Freundinnengruppe aus meinen Uni-Zeiten. Haben wir beschlossen, okay, wir machen das, einfach weil es jetzt so nach Corona ist irgendwie eine coole Idee. Und wir haben immer wieder so City-Trips gemacht und dann haben wir quasi daraus eine Workation gemacht und das hat super funktioniert und war aber ein reines Privatvergnügen. Also einfach so ein bisschen in Kombi zwischen Arbeit und Freundinnen, Urlaub-Trip. Und das war super cool, aber da war es einfach auch schon so, also das erste Mal OMR hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen wie dieses Jahr, einfach weil die Eindrücke so viel auf einmal sind. Es ist eine Reizüberflutung, du kennst eigentlich nicht aus, du weißt gar nicht, was du als erstes machen sollst. Es sind so viele tolle Programmpunkte und du hast eigentlich ständig FOMO, weil du verpasst irgendwie auch ständig irgendwas Wichtiges und dann siehst irgendwie wieder auf Social Media oder auf LinkedIn oder sonst irgendwo, was du eigentlich dir anschaust. Hättest wollen und irgendwie, ja, du bist sehr getrieben. Und dieses Jahr habe ich mir deswegen vorgenommen, so, ich mache alles anders. Ich mache das auf keinen Fall mehr so wie letztes Jahr, sondern ich habe mir zwar ein paar Sachen im Vorhinein rausgesucht, aber bin das Ganze viel, viel easier angegangen. Ich habe mir letztes Jahr, also 2022, das erste Mal bei der OMR, habe ich mir echt für jeden Tag so 10, 12 Programmpunkte ausgesucht, teilweise parallel und wollte dann spontan entscheiden, was mich am meisten interessiert. Was dazu geführt hat, dass ich eigentlich nirgendwo wirklich sozusagen angekommen war im Sinne von, dass ich mich drauf konzentrieren hätte können, weil parallel ist ja auch schon wieder was gelaufen, was ich eigentlich unbedingt anschauen wollte. Und deswegen war mein erster Vorsatz für dieses Jahr, ich würde das Ganze viel slower angehen, maximal 3 bis 5 Prios am Tag, Dinge, die mich wirklich interessieren, also die mich wirklich auch beruflich weiterbringen. Und ja, damit bin ich relativ gut gefahren. Aber bevor ich jetzt schon viel zu tief in meine Erfahrung at OMR und auch meine Learnings reinstarte, nur mal die wichtigsten Fragen von euch zusammengefasst, die so während dieser Zeit gekommen sind, auch betreffend zahlt sich's aus, vor allem auch was kostet es und so weiter und so fort. Ich habe dann dazu ein paar Notizen gemacht. Also nur mal kurz einen Faktencheck. OMR ist einer der größten, oder OMR-Festival ist, glaube ich, sogar das größte Digital-Festival in dieser Art und Weise in Europa. Dach auf jeden Fall, aber ich glaube europaweit. Es kommen ca. 70.000 Gäste zu dieser Veranstaltung. Und ja, wie kann man sich das vorstellen? Im Endeffekt, das ist die ganze Hamburger Messe. Es sind unglaublich viele Stages. Ich muss jetzt mal kurz zusammenzählen im Kopf. Ich glaube, es sind 6 oder 7 Main-Stages, also so größere Konferenz-Stages. Stages. Dann eben ganz viel Masterclasses. Also ich glaube, alleine da gibt es so 30 so Masterclass-Stages, wo man sich eben extra dafür bewerben kann. Ich bin dieses Jahr zum Beispiel für 5 Masterclasses genommen worden, habe aber tatsächlich nur 2 wahrnehmen können, weil ich zu Masterclasses zugeteilt worden bin, die mich dann gar nicht so brennend interessiert haben, also vor allem in Relation zu dem, was parallel halt auf den Mainstages gelaufen ist. Und vielleicht das, was auch noch am wichtigsten ist, die Messe ist riesig. Also von A nach B kommt man nicht in 5 Minuten, sondern vor allem mit den Menschenmassen, die sie irgendwie so durch die Messe schlängeln, braucht man da schon mal schnell 10, 15, manchmal sogar 20 Minuten zur nächsten Stage. Und muss unbedingt auch dazwischen eben so Wegzeiten einplanen. Und das habe ich letztes Jahr halt einfach wirklich nicht beachtet. Also da habe ich immer teilweise, die Conference Stage ist so, sage ich mal, in der Mitte. Aber ich habe mir in der Blue Stage, das ist sozusagen die erstere gewesen, wenn man beim Eingang reinkommt, da ist irgendwas gewesen und dann quasi auf der Conference Stage. Und ich habe mir zum Beispiel auch nicht einmal eingeplant, dass man sich ja dann vielleicht sogar anstellen muss. Weil wenn die Kapazitäten der einzelnen Stages gefüllt sind, dann lassen die da auch keine Leute mehr akut rein. Was ja auch wichtig und gut ist, damit halt solche Dinge wie Fluchtwege etc. halt irgendwie gewährleistet werden können. Aber ja, braucht man halt schon mal irgendwie so 20, 30 Minuten dazwischen, damit man dann auch pünktlich irgendwie zum nächsten Programmpunkt kommt. Was die Kosten anbelangt, das Ticket für die OMR kostet, also ist letztes Jahr ein bisschen günstiger gewesen als dieses Jahr, wobei letztes Jahr zu Abstufungen geben der Tickets, dieses Jahr war es sozusagen ein einziges Ticket, wo man zu allem Zutritt bekommen hat. Ich glaube, das reguläre Ticket hätte um die 500 Euro gekostet. Ich kann es euch deswegen nicht genau sagen, weil ich eine der Glücklichen war, die während der Black Week ein Ticket um 80 oder 90 Euro abgestaubt hat. Und das würde ich euch auch raten, sofern sie irgendwie das dieses Jahr wieder anbieten. Da spreche ich jetzt natürlich gegen meine eigenen Chancen, weil das ist natürlich auch limitiert. Aber das ist natürlich schon cool, wenn man das Ticket um 80 oder 90 Euro abstauben kann. Dann muss man natürlich Thema Flug oder Zug sie auch einiges am Budget einrechnen. Ich glaube, mein Flug hat letztes Jahr wie dieses Jahr 350 Euro gekostet. Die wissen das natürlich. Also jetzt schon wieder steht das Datum für nächstes Jahr. Demnach sind halt um solche Peakzeiten Flüge, Hotels etc. wahnsinnig teuer. Kostet halt einfach sozusagen das mir oder uns sozusagen in der Gruppe war es das wert. 350 Euro habe ich für einen Flug gezahlt und dann kommen auch nochmal, ich würde sagen, sicher 500 bis 700 Euro, tendenziell eher auch nach oben. Also ich glaube zum Beispiel, ich habe mit einer Freundin gesprochen, die hat auch in einem circa gleichwertigen Hotel wie wir geschlafen und die hat für 3 Nächte jetzt fast 1200 Euro fürs Doppelzimmer zahlt. Also es ist nicht billig. Und dann kommt natürlich auch solche Sachen nur dazu wie Verpflegung oder Transport im Sinne von den U-Bahn-Tickets oder S-Bahn-Tickets. Also all in all sicher nicht unbedingt der billigste Urlaub unter Anführungszeichen oder auch Workation, wenn man es irgendwie mit dem Dienstgeber oder auch in der Selbstständigkeit irgendwie vereinen kann. Aber ich persönlich würde trotzdem jetzt so mein Fazit vorausziehen und sagen, es zahlt sich aus. Es ist super inspirierend, auch wenn der ein oder andere Vortrag mit 20 bis 30 Minuten Länge natürlich jetzt nicht wahnsinnig in die Tiefe gehen kann. Man kommt trotzdem einfach so inspiriert aus dieser Woche raus. Es ist sicher auch voll anstrengend. Also ich glaube, ich bin am einen Tag knapp 18.000 Schritte gegangen und am anderen Tag, glaube ich, 15.000 Schritte und du bist natürlich hin. Einfach auch nicht nur körperlich, weil du halt einfach dauernd gehst, kaum Sitzgelegenheiten hast, außer du sitzt halt einmal auf einer Stage irgendwie und bist da im Publikum. Aber die Sessel sind halt jetzt auch nicht maximal angenehm, sondern halt ja ganz normale Stühle, wo man halt dann auch irgendwie bedingt nur eine Zeit lang sitzen kann. Und vor allem auch, du nimmst halt so viele Eindrücke auf, dass du auch im Kopf so müde bist. Also um es zusammenzufassen, ich bin echt am Abend, wir sind gelegen. Also ich hätte keinen einzigen Tag irgendwie nur irgendwie feiern können oder sonst was. Es sind natürlich auch so viele so Side-Events und Party-Geschichten und sonstige Sachen. Das haben wir zum Beispiel alles auslassen. Ein Teil meiner Gruppe hat sich zwar am Abend immer wieder mal diese Konzerte gegeben, die auch noch zusätzlich auf den Stages gelaufen sind dann ab Abend. Aber ich war hin. Ja, Das ist einmal so, glaube ich, Rahmengeschichte. Was ist die OMR? Ich hoffe, ihr könnt euch das jetzt so ein bisschen vorstellen. Aber ich habe mir gedacht, viel wichtiger, und das habe ich auch versucht, während ich dort war, dass ich wirklich in einer Real-Life, Berichterstattung fast schon, irgendwie meine Eindrücke teile. Vor allem von den Programmpunkten, die ich mir rausgesucht habe, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist irgendwie vielleicht auch für den einen oder anderen aus meiner Community relevant, die vielleicht auch ähnliche Berufe wie ich haben und auch die das vielleicht einfach generell die Materie voll interessiert, und habe einfach angefangen, gleich am ersten Tag so von jedem Programmpunkt, wo ich war und wo ich ja wirklich was mitnehmen habe können. Also es hat sehr wohl auch manche Stages gegeben, da bin ich einfach wieder gegangen. Da hat man gedacht, hat irgendwie cooler sie angehört, als es ist. Bringt mir jetzt, glaube ich, nicht so viel. Und dann habe ich auch für mich irgendwie so daraus gezogen, so, das passt jetzt wieder. Generell vom Setting her war es so, wir waren eigentlich eine Gruppe von 5, 6 Leuten meistens. Zwar nicht überall bei jeder Stage, sondern es waren eben wieder meine Freundinnengruppe aus Uni-Zeiten. Und dann war es eigentlich so, dass jeder mittlerweile einfach auch, ja, logischerweise im Beruf steht und da auch die ein oder andere Kollegin noch mitgehabt hat. Und jetzt waren wir irgendwie eine Gruppe von 5 bis 8 Leuten, so ein bisschen schwankend. Und das war aber auch ganz cool, weil du warst eigentlich fast nie alleine. Das heißt, das ganze Ding ist schon so riesig, und hin und wieder ist es einfach ganz nett, wenn man sich irgendwie zu zweit, zu dritt in Gruppen einmal kurz zurückziehen kann und einfach mal sagen kann, hey, trink mal kurz einen Kaffee oder geh mal kurz einmal was Mittagessen, lass mal es kurz einmal sacken so quasi, und dann geht's weiter. Genau. Und jetzt habe ich mir gedacht, dass ich trotzdem mit euch auch noch einmal im Podcast teile, so quasi meine Learnings, die coolsten Aussagen oder auch Eindrücke, die ich von der OMR jetzt auch so retrospektiv mitnehme, die sich natürlich auch überschneiden mit den Dingen, die ich auch schon auf Instagram geteilt habe. Ich habe da übrigens auch ein Story-Highlight gemacht, weil ganz viele irgendwie nachgefragt haben, ob ich nicht bitte irgendwie das Ganze längerfristig abspeichern kann. Ich habe dazu den ein oder anderen LinkedIn-Post gemacht, falls ihr mir da vielleicht auch folgen wollt. Ich versuche das momentan gerade ein bisschen größer aufzubauen. Genau, und einfach euch ein bisschen daran teilhaben zu lassen. Jetzt auch noch einmal in gesprochener Podcast-Form. Vielleicht das Erste, was ich mir angeschaut habe am ersten Tag der OMR, das habe ich übrigens vergessen. Die OMR geht über 2 Tage. Also die meisten Festivals gehen ja meistens so über 2, 3, manchmal sogar 4 Tage. Die OMR hat 2 Tage als Fixstarter. Die erste Session, die ich mir angeschaut habe, war mit der Carmen Groll vom Instagram-Account Kamuschka. Kennt vielleicht auch der ein oder andere. Sie ist ja nicht unbedingt klein. Ich finde die Carmen generell super inspirierend. Ich folge ihr schon sehr, sehr lang. Wir haben uns sogar einmal getroffen, unter Anführungszeichen, weil wir für den gleichen Kunden gebucht waren, für C&A 2018 war das, glaube ich, in Lissabon, für eine Videokampagne, und da war ich quasi aus Österreich gebucht und sie aus Deutschland, war sie aber auch noch wesentlich kleiner, als sie jetzt ist. So what? Ich habe es einfach super inspirierend gefunden, dass auch so Powerfrauen wie sie, die keine Ahnung von, weiß nicht wie viel Unternehmen am Schluss, also die hat ja wirklich von einem Bekleidungsunternehmen O April bis hin zu einer Kinderlinie, bis hin zu einer Immobilienfirma, einer Agentur, am Magazin, beziehungsweise am Verlag jetzt. Also diese Frau ist Wahnsinn unternehmerisch, vor allem auch, was sie aus sich und ihrer Personal Brand und dem gemacht hat. Und es war einfach so erfrischend zu sehen, dass auch sie am Schluss einfach nur Mensch ist. Das klingt so dumm, weil klar, also am Ende sind wir alle nur Menschen, aber oft einmal wirken auch für mich solche Personen halt so unantastbar. Also die sind so weit weg, obwohl sie irgendwie so nahbar wirken über ihre Instagram- oder Social-Media-Plattformen. Und die Carmen hat am ersten Tag der OMR eine Keynote gehalten über, in Wirklichkeit, warum Influencer-Tum jetzt nicht irgendwie nur auf der Couch sitzen und Content produzieren ist, sondern was halt quasi da dahinter steckt. Und sie war richtig emotional ergriffen. Man hat einfach auch gemerkt, ihr hat dieses letzte Jahr, wo sie auch psychisch nicht hundertprozentig gut gegangen ist, wirklich zugesetzt. Und sie hat das da auf der Bühne trotzdem gerockt, auf ihre eigene Art und Weise, war aber gleichzeitig so emotional und zerbrechlich, dass man halt einfach auch gemerkt hat als Zuschauer, Wahnsinn, also die macht sie da jetzt eigentlich komplett, sage ich mal, nackt im Sinne von, sie lasst ihren Emotionen da freien Lauf und es war einfach trotzdem so inspirierend zu sehen, dass sie am Ende einfach, wie ihr am Anfang gesagt, auch nur ein Mensch ist. Was ich persönlich auch super interessant gefunden habe, war der Vortrag von Podstars. Podstars ist die Podcast-Agentur von OMR. Also, sage ich mal, so ein bisschen ein Vorbild natürlich auch für WePodIt. Die gibt es schon wesentlich länger und die haben natürlich auch in Deutschland schon einen riesigen Vorsprung. Aber ja, sind trotzdem natürlich Benchmark und irgendwie total inspirierend, da auch irgendwie sich Austausch zu suchen. Und die haben eine Keynote gehalten über ja, State of the Podcast, wo befinden wir uns, in welche Richtung geht's, und haben halt in Wirklichkeit so ein paar Thesen, die wir bei WePodIt auch vertreten, 100% unterstützt. Fangt an von dem, dass Videocast not the next big thing ist. Die Meinung kann ich zu 100% unterstreichen. Ich glaube, dass da einfach momentan wahnsinnig viel Hype drumherum gemacht wird. Sicher hat ein Videocast in irgendeiner Art und Weise auch seine Berechtigung und auch manchmal eine sinnvolle Berechtigung. Aber ich finde, es nimmt halt einfach so viel Potenzial von einem Podcast selber weg, weil du halt in Wirklichkeit schon wieder die Komplexität hast, dass du halt eine visuelle Komponente hast. Du musst so viel mehr mitbedenken. Es kostet mehr am Ende für den Kunden oder auch für dich. Es sind halt einfach so viel Zusatzfaktoren mitzubedenken. Ja, ich find's total erfrischend, diese Aussage. Sie haben halt so 5 unpopular opinions geteilt. Auch zum Beispiel diese These, gibt es schon genug Podcasts? Nein, weil es fragt ja auch keiner, ob es schon genug Filme gibt oder genug Serien gibt oder genug Bücher gibt. Der Podcastmarkt wächst, das heißt, auch die Nachfrage wächst, aber halt für unterschiedliche Formate und man muss halt quasi seine Nische finden, die halt dann auch hundertprozentig passt. Und ja, das finde ich war halt einfach super, super authentisch und super inspirierend und daraus kann ich mir einfach deswegen viel mitnehmen, weil es halt unsere Thesen sehr unterstreicht. Was ich auch super interessant gefunden habe, war eine Masterclass, die ich belegen habe dürfen, und zwar zum Thema, ist Influencer-Marketing schon tot? Ja, alleine der Titel hat mich natürlich total gereizt. Ich bin der Meinung, nein. Und da ist auch irgendwie so ein bisschen rausgekommen, ja, die Professionalisierung der Branche hat halt nicht nur Positives mit sich gebracht. Am Ende sind Influencer oder Content Creator halt einfach Menschen und man möchte mit Menschen und nicht Maschinen zusammenarbeiten. Und es ist halt ja, kundenseitig durch total enge Briefings, durch viel zu, ich würde jetzt mal sagen, von der einen oder anderen Kollegin sicher auch kurzfristig gedacht im Sinne von, dass man halt nicht überlegt, ja, macht es jetzt so viel Sinn, dass ich halt nur mehr Werbung auf meinem Kanal mache? Kurzfristig gesehen für die Influencerin oder den Content Creator, ja, bringt Geld. Aber findet das vielleicht meine Community super interessant oder super fad? Oder sollte ich vielleicht eine bunte Mischung machen, damit wir die auch langfristig bleiben? Weil sonst ist es nämlich nächstes Jahr für mich vorbei. Es waren einfach sehr viel interessante Ansichten da dabei. Es war so eine Panel-Diskussion und mir hat es extrem taugt einfach, dass es sehr kritisch ja, beleuchtet worden ist. Nämlich sowohl vom Panel, also da waren zum einen eben unterschiedliche Content Creator, aber eben auch Agenturen am Panel und aber auch vom Publikum. Und ich finde es oft einmal so schwierig, ich war selber schon sehr oft, also quasi Server auf am Panel, aber auch beiwohnend bei Panel-Diskussionen. Und oft einmal, wenn es dann heißt, naja, wir wollen da jetzt einen offenen Austausch und eine offene Diskussion, bitte Fragen stellen, dann funktioniert das in den meisten Fällen nicht. Oder es gibt halt dann keine Fragen oder was auch immer. Und da war echt ein super offener Austausch. Also ich hab das so cool gefunden, dass halt so viele Fragen vom Publikum gekommen sind und die halt echt so passend waren, weil halt einfach da zwei Seiten auch irgendwie, einerseits die Content Creator, andererseits agenturseitig, da im Panel vertreten war und das richtig gut beantwortet worden ist. Also ich glaube auch, dass solche Trends wie zum Beispiel De-Influencing, was ja momentan auf TikTok total hypt, irgendwie daherkommt, dass halt einfach, es ist die Sättigungsgrenze der Leute irgendwie in einer Art und Weise erreicht. Ich glaube, dass man halt einfach, dass momentan einfach irgendwie da komische Stimmung in der Branche ist. Es hat halt einfach, solche standardisierten Briefings haben halt einfach so überhand genommen, dass halt die Leute in Wirklichkeit diese, unter Anführungszeichen, und alleine das zeigt ja, dass ich jetzt authentisch unter Anführungszeichen setzen will, dass es halt einfach nicht mehr authentisch war oder nicht mehr authentisch ist. Also die Kontroverse ist ja, Kunden wollen immer, dass es so authentisch wie möglich ist, aber dann geben es Briefings in 10 Seiten Folien vor. Wir versuchen zum Beispiel, bei WePollit jetzt wieder gesprochen, wir versuchen zum Beispiel, wenn bei unseren eigenen Show-Podcasts, wo wir auch Werbung drauf buchen mit den Content-Creatern, da versuchen wir immer dahingehend den Kunden zu beraten, dass wir sagen, maximaler One-Pager, weil mehr kann man einfach nicht in 60 bis 90 Sekunden Native-Ad verpacken, Nummer 1. Und 2, bleibt es ja auch nicht mehr authentisch, wenn jeder Podcaster oder jeder Influencer, um jetzt beim Influencer-Thema zu bleiben, da jetzt eins zu eins die gleichen Parolen sagen muss. Also das, ja, am Ende glaube ich, dass wir, Influencer-Marketing ist noch nicht tot, aber ich glaube, dass man zum einen selber als Content-Creator oder Influencer immer irgendwie so Master-Dinge ist und am Ende ja auch selber entscheiden kann, okay, passt die Kooperation jetzt zu mir oder nicht? Verwende ich die Produkte tatsächlich oder nicht? Ich glaube, dass da viel zu viel auch irgendwie sich so ins eigene Fäustchen gelogen wird, so im Sinne von, ja, ich kenne das ja selber, nicht nur von Kolleginnen, sondern wie das bei mir teilweise abläuft, wie bei mir teilweise Kunden anfragen. Ja? Und wenn man dann zum Beispiel nachfragt, naja, kann ich die Produkte irgendwie so vorab verwenden, vorab einfach mal testen? Naja, die Kampagne sollte eigentlich bis Ende des Monats schon live gehen. Und dann denke ich mir, okay, dann kriege ich das Produkt irgendwie so einen Tag vorher, bevor ich es posten sollte. Na, aber ich bin da immer schon sehr radikal gewesen und habe halt immer schon sehr quer durch die Bank auch abgelehnt. Kann man das natürlich vielleicht auch anders leisten, weil ich halt schon sehr früh diesbezüglich dabei war, viele langfristige Kooperationen habe, die echt über Jahre schon mit, also die über Jahre mit mir gehen. Und dann tut man sich natürlich auch leichter, einfach zum Kunden Nein zu sagen oder halt einfach langfristig zu denken. Trotzdem glaube ich halt einfach, wenn man das Ganze langfristig machen möchte, dann muss man langfristig denken. Und das war so ein bisschen das, was bei dieser Panel-Diskussion in der Masterclass herausgekommen ist. Was ich auch noch super interessant gefunden habe, das war dann Tag 2. Von dem habe ich mir eigentlich gar nicht so viel versprochen, aber das hat mich so interessiert und auch vor allem inspiriert, war der Gründer von Emma Matratzen. Der hat so ein bisschen, also ich bin leider zu spät zu dem Vortrag gekommen, aber da ging es um so 3 Erfolgsfaktoren. Also wie Emma Matratzen jetzt dorthin gekommen ist, wo sie halt stehen. Und einer dieser Erfolgsfaktoren war so das Thema Team. Ja, also dass man halt vor allem, das ist ja was, jetzt läutet da mein MacBook. So sorry, ich schreibe immer alles. Ich bin die immer allen predigt, allen unseren Podcasters, alles auf leise schalten, Flugmodus. Und jetzt habe ich es aber nicht dabei. Na wurscht, lass mal drinnen. Aber um aufs Thema zurückzukommen, Team. Also der sagt, einer der Erfolgsfaktoren ist, dass man ein gutes Team hat. Und gerade wenn man schnell wächst, braucht man schnell Leute. Und jetzt ist es so, dass du dir gerade als Startup oft einmal die erfahrenen A-Player gar nicht leisten kannst. Und dass man dann oft den Fehler macht und dann zum Beispiel eben auf erfahrene B-Player, also quasi so schon erfahrene Leute, aber halt die eigentlich nicht so gut sind, wie halt die A-Player zurückgreift. Und er halt die These vertritt, bevor du jetzt dann B-Player nimmst, klar, der kann schon ein bisschen was, aber der wird nie dorthin kommen, wo du ihn gerne hättest, versus wenn du einen unerfahrenen A-Player mit sozusagen onboardest, dann hat der das Potenzial, dorthin zu kommen, wo du ihn gerne hättest. Und er kann vor allem den Weg mit dir gehen. Also du kannst ihn da quasi wirklich auch mitformen. Und das habe ich so interessant und inspirierend gefunden, auch weil wir natürlich auch gerade in dem Stadium sind, dass wir bei WePodded stark wachsen, dass auch bei uns sicher im nächsten halben Jahr wieder ein paar Stellen ausgeschrieben werden und dass wir natürlich auch immer in der Situation sind, dass wir halt trotzdem am Ende ein Startup sind. Also so gern man irgendwie die Besten der Besten haben möchte. Das kostet natürlich auch Geld und man muss sich halt immer alles zehnmal durchdenken. Und diese These hat mich halt einfach total inspiriert und das haben wir niedergeschrieben, weil ich es einfach cool finde und sicher auch versuchen werde, das bei uns so anzuwenden. Und last but not least, und das haben wir jetzt bis zum Schluss aufgehoben, weil es mich echt am meisten mitgenommen hat, das war ein Vortrag oder eine Keynote von der Luisa Neubauer. Friday for Futures wird sicher dem ein oder anderen was sagen, hoffentlich. Und sie war da Vorreiterin in Deutschland und ich sag's euch, vielleicht einmal, um so auszuholen, ich glaube, ich hätte mir sie nicht einmal angehört. Und alleine das, also es waren einfach so viele Sachen parallel und ich glaube, ich hätte da wahrscheinlich kurz mal Pause gemacht, aber mich hat der Vortrag davor und danach total interessiert und ich habe einen super Platz gehabt und dann habe ich mir gedacht, na, bleibe ich auf jeden Fall sitzen, ist ja auch ganz interessant. Aber es war jetzt nicht ursprünglich auf meiner Liste. Und dann war das tatsächlich die Keynote, die mich am meisten mitgenommen hat, wo ich sicher am meisten persönlich irgendwie für mich auch mitnehmen konnte. Und vor allem die einzige Keynote, glaube ich, auf der gesamten Konferenz oder Festival, wo wirklich ausnahmslos Standing Ovations war. Am Ende ging es darum, um diese Greenwashing-Lie. Man kann sich die Keynote auch im Nachhinein anschauen. Ich werde das auf jeden Fall in die Shownotes verlinken, weil ich kann das sicher nicht so gut wiedergeben, wie sie es tatsächlich gesagt hat. Ich habe es am Anfang... Und da hatte sie, glaube ich, sofort die gesamte Aufmerksamkeit von der gesamten Riesen-Conference-Stage. Und das ist mit Abstand die größte dort, wie sie in Wirklichkeit den Hauptsponsoren von dem Festival die Hosen runterlassen hat. Also vor allem sind das halt große Konzerne, die sicher nicht so grün agieren, wie sie sie vielleicht hin und wieder verkaufen. Ich will jetzt einmal ganz vorsichtig ausgedrückt sagen. Und sie hat halt einfach sehr respektvoll, aber trotzdem halt einfach beinhart da Dinge aufgedeckt oder gezeigt und hat halt das in einer Art und Weise rübergebracht, dass die Stage war still. Und man muss sich das vorstellen, da laufen die ganze Zeit Leute rein und raus. Also da ist ein Kommen und Gehen, das heißt, es ist natürlich so ein bisschen eine Geräuschkulisse da. Und es sind alle so gebannt an ihren Lippen gehängt. Und der Satz, der mir am meisten mitgenommen hat, und den ihr euch auch gerne mitgeben will, und ich würde euch, wie gesagt, einfach empfehlen, dass ihr euch sonst die Keynote einfach auch noch anschaut, ist, dass dieser CO2-Fußabdruck, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, da gibt es so eine Webseite, da kann man so seine Gewohnheiten eintragen und dann kommt halt quasi raus, wie viele Welten sozusagen man bräuchte, wenn lauter solche Menschen wie du auf der Welt wären. Und sie hat eigentlich gesagt, naja, das ist gut und schön, wenn halt jetzt jeder sagt, okay, ich verzichte aufs Fliegen und ich mache das und das nimmer und das und das nimmer. Das ist natürlich auch wichtig und das will ich auch gar nicht schmälern. Aber viel, viel wichtiger als der CO2-Fußabdruck ist der CO2-Handabdruck. Also das, was wir tagtäglich tun, für wen wir tagtäglich 8 Stunden arbeiten. Die Entscheidungen, die wir fällen im Sinne von, was wir jeden Tag angreifen. Und das hat mich so inspiriert, weil das sind jetzt, sage ich mal, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele Leute auf der Conference Stage Platz haben. Gefühlt sind das, was nicht, 5.000 bis 10.000 Leute auf jeden Fall, die da Platz haben, mindestens. Ich kann es so schwer abschätzen. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht. Aber es sind irre viele Leute, die nur allein auf der Conference Stage, also das ist, wie gesagt, die größte Stage bei dem Festival, Platz haben. Und das sind überwiegend natürlich Marketers. Und die hat sie halt direkt angesprochen und gesagt, überlegt euch, für wen ihr Werbung macht, für wen ihr da quasi verkauft oder Absatz fördert und irgendwie in die Richtung, was man halt tagtäglich, wo unser Hebel ist. Und das hat mich so inspiriert und den Satz habe ich einfach ganz tief mit mir mitgenommen und ich verlinke euch, wie gesagt, einfach ihre Keynote noch. Vielleicht interessiert es ja wirklich den einen oder anderen. Am Ende der große Satz, Cut the Bullshit, das war der Titel ihrer Keynote. Und um ehrlich zu sein, sowas macht natürlich auch immer Angst. Das ist, glaube ich, was, was man schneller mal irgendwie aus seinem Kopf schieben kann im Alltag, also ich zumindest, und fühle mich da sehr ertappt, weil ich mit so vielen anderen Dingen tagtäglich beschäftigt bin. Das war sie natürlich, man nimmt das wahr, aber man schiebt es irgendwie dann im Alltag trotzdem weg und es macht Angst, aber bringt halt Awareness und das ist super wichtig. Und deswegen wollte ich es euch gern jetzt quasi als Höhepunkt noch mitgeben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Eine halbe Stunde nur mit mir und Gequatsche von mir. Vielleicht habt ihr jetzt auch ein bisschen einen besseren Einblick auf dieses ganze OMR-Chaos. Ich finde es ja immer total witzig, wie dominant es dann auf Social Media und LinkedIn und Co. ist. Ich bin hier natürlich auch in der Bubble. Also ich glaube, das wird vielleicht beim einen oder anderen doch auch ein bisschen anders sein. Ich komme ja aus einer Familie, wo ich die Einzige im Marketingbereich bin und wie ich immer gehört habe, ich fahre auf die OMR und alles ist voller OMR. Da ist das Empfinden dann meiner engeren Family immer ein bisschen anders, weil sie einfach aus einem ganz anderen Berufsfeld oder Berufsumfeld kommen. Aber vielleicht hat es ja für den einen oder anderen so ein bisschen was mit sich geführt, was ihn inspiriert oder sie inspiriert, nächstes Jahr auch die OMR zu besuchen oder einfach einmal ein bisschen behind the scenes Insights zu bekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Freitag oder wann auch immer ihr die Episode hört und wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.